Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Social Media Schnack Podcast. Ich bin Thorsten, Gastgeber und Host dieser Sendung, und heute haben wir ein spannendes Thema auf dem Tisch: Blogs und das Bloggen im Allgemeinen. An meiner Seite ein spannender Gast, die Judith, und gemeinsam werden wir gleich tiefer in die Welt des Bloggens eintauchen. Ein bisschen zu den Anfängen, sprechen aber auch über die Bedeutung des Bloggens gestern als auch heute. Was können wir in der Zukunft von Blogs erwarten und welche Rolle spielen eigentlich Corporate Blogs? Außerdem vergleichen wir Blogs mit anderen Social-Media-Plattformen und diskutieren, was jeweils die Vor- und Nachteile sind. Judith wird uns in dieser Episode aber auch von persönlichen Herausforderungen erzählen, nämlich einerseits von Facebook-Sperren, von Hackerangriffen auf ihre Social-Media-Profile und natürlich auch, welche Folgen und welche Erfahrungen im Umgang mit dem Support von Meta und Facebook da tatsächlich zusammengetragen worden sind. Zum Abschluss haben wir dann noch mal ein bisschen geschaut auf die alltäglichen Probleme im Social-Media-Plattform, aber wir besprechen auch ein bisschen Strategien zur Gewinnung von Lesern und Leserinnen, und wir schauen in die Einblicke von Routinen und Notwendigkeiten von Kontinuität und sowas alles. Ich denke, es ist ein wirklich spannendes Gespräch geworden und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Eine letzte Sache noch: wenn ihr dabei sein wollt, dann herzlich gerne auch in dem WhatsApp-Kanal vom Social Media Schnack. Den erreicht ihr total einfach unter whatsapp.social-media-schnack.de oder auf der Webseite. Da gibt es natürlich den Link. Dasselbe gilt für Feedback. Also dann bleibt dran. Ich denke, informativer wird es jetzt gleich im Gespräch. Also Kopfhörer aufgesetzt und los geht's. Wir reden heute über Blogs, das Blogging im Allgemeinen, Corporate Blogging im Speziellen und alles drumherum. Dazu heute an meiner Seite Judith Peters. Herzlich willkommen im Social Media Schnack.
Dankeschön für die Einladung, Thorsten. Ich freue mich sehr.
Super gerne. Judith, mehrsprachig, gern auf Händen stehend und laufend, Trekkie, Business Content Creator 2023, Dozentin, textverliebt. Was habe ich vergessen?
Oh Gott, das ist jetzt schon mehr, als ich jetzt so schnell hätte auflisten können. Ich bin auch dreifache Mutter. Ich bin awardprämierte Werbetexterin, beziehungsweise war das. Jetzt habe ich ein Online-Business. Ich blogge seit 2005. Also es gibt wirklich sehr viel, was ich über dieses Thema Bloggen erzählen kann. Und ich liebe es einfach.
Super. Zu den Fragen kommen wir dann gleich. Erstmal zu zwei sehr wichtigen: Kirk oder Picard?
Nochmal, wie bitte?
Kirk oder Picard?
Achso, Picard natürlich. Wobei Janeway meine Captain wäre.
Okay, aber dann habe ich noch eine weitere Frage, die in dieselbe Richtung geht: Leonard Nimoy oder Zachary Quinto?
Ich finde, Nimoy ist the one and only.
Dankeschön, passt perfekt. Auch die Antworten hätte ich gegeben, außer Janeway. Also... auch wenn ich tatsächlich wirklich jede Folge des kompletten Star Trek-Universums gesehen habe, bin ich nicht der größte Fan von der Voyager.
Ich schon. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie Voyager, es hat einfach irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht diese Prämisse, dass sie so weit weg von zu Hause sind und dann zurückfinden wollen. Das irgendwie zieht mich das so an.
Okay. Naja, also es ist auch nicht ganz hinten in der Liste. Ganz hinten in der Liste steht bei mir Deep Space Nine.
Ja, bei mir auch.
Naja, so ist das, ne? Aber eine schöne, schöne Sache, dass man sich genau da auch sehr einig sein kann, obwohl es da natürlich an jeder einzelnen Folge, an jeder Besetzung der Rolle wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Kommen wir zum Bloggen. Wie bist du zum Bloggen gekommen?
Meine Güte, also, ich bin zum Bloggen gekommen durch meine Freunde. Ich hatte ja das Gefühl, jeder bloggt schon. Stimmt natürlich nicht, sondern nur in meinem Umfeld war das so. Aber ich hatte das Gefühl, boah, das möchte ich auch. So, das war 2005. Da waren die ganzen Nerds schon so weit, dass sie eine eigene Webseite hatten. Und ich natürlich so technisch nicht so versiert. Ich will das auch. Und dann hat mir jemand geholfen, den Blog aufzusetzen. Und da fing diese ganze Erfolgsgeschichte an. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man sehr lange, sehr erfolgreich bloggen kann, auch ohne dieses hohe technische Verständnis für das Bloggen zu haben.
Ja, das stimmt. Und das ist das Schöne daran. Also ich bin angefangen, das Internet vollzuschreiben, damals noch bei AOL, während der AOL-Zeit. Und meine erste Internetseite war auf dem von AOL auf für jeden Nutzer freigegebenen Speicherplatz von 2 Megabyte pro Nutzungsname. Wow. Da bin ich angefangen und hatte meinen ersten HTML-Kontakt, wo ich dann die ersten Seiten vollgeschrieben habe und sowas. Und ja, das ist voll schön, dass irgendwann die Möglichkeit geschaffen wurde, dass diejenigen, die nicht technisch so affin waren, sich selber Internetseiten zu bauen, plötzlich die Gelegenheit hatten, Inhalte sichtbarer zu machen. Was hat dich daran damals fasziniert?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich fand es einfach so cool, diese neuen Möglichkeiten. Und ich fand es einfach so schön, dass man da so miteinander verbunden sein konnte. Es war quasi Social Media, bevor es Social Media gab. Also wir haben auch mit unseren Blogs diese ganzen Funktionen, die es heute so gibt, so Instagram, Stories und Reels, quasi vorweggenommen. Weil wir haben ja damals auch nicht nur einmal pro Woche gebloggt, sondern wir haben ja 3-mal pro Tag gebloggt. Also das war das war ein ganz anderes Bloggen als heute. Und das war so wie Tagebuchbloggen, aber auch nicht. Es war wie Lifestyle, es war sich mitteilen. Und es hätte theoretisch die ganze Welt lesen können, aber eigentlich haben es nur die Freunde getan. Und irgendwie war das eine richtig coole Zeit und eine richtig coole Sache, mit Leuten so wirklich eng zusammen zu sein und auch neue Leute kennenzulernen. Es war einfach eine richtig, richtig coole Zeit und ich wollte einfach Teil davon sein. Es war wie so ein neues Zeitalter, das angebrochen ist. Das war ja auch so die Zeit, so ein paar Jahre später hat dann Angela Merkel das Internet als Neuland bezeichnet und das war ja ganz anders als heute. Heute kann ja jeder bei Facebook irgendwas posten oder bei Instagram, aber damals war das eben noch nicht möglich. Und deswegen war das irgendwie so, es war aufregend, es war toll und ich wollte einfach Teil davon sein.
Zwischendurch hat der Blog, das Blog, wie auch immer man diese Diskussion tatsächlich fortführen würde wollen, ich sage weiterhin das Blog, immer mal so den Weg nach hinten angetreten. Totgesagte leben länger, Blogs sind heute für viele, so auch für mich und für dich wahrscheinlich auch, wichtiger denn je, die eigene Hoheit zu haben über die Inhalte, wichtiger als Plattform vielleicht, haben aber dann auch diverse Nachteile dabei, nämlich Erreichbarkeit, Auffindbarkeit und solche Sachen, die man unter Umständen dann noch triggern muss. Wie glaubst du, ist die Position der Blogs heute und in Zukunft?
Also ich bin gar nicht, ich gehe gar nicht damit d'accord, dass Blogs irgendwie nach hinten getreten sind oder treten oder sonst wie, oder dass sie irgendwie totgesagt waren. Das tun ja immer gerne diese Social-Media-Leute, dass sie sagen, ja, Blogs sind tot, aber die waren noch nie tot. Und ich glaube, klar, es gab mal eine Hochzeit von Blogs, aber Blogs sind schon wirklich, also die gibt es ja, seit es das Internet gibt quasi. Und das kann Social Media nicht von sich behaupten. Das kann Instagram nicht von sich behaupten. Und das wird es, glaube ich, auch die nächsten 100 Jahre geben. Also solange es das Digitale gibt, solange es das Internet gibt, wird es auch Blogs geben. Und die werden dann, also ich glaube, dass meine Blogartikel auch in 50 Jahren noch gelesen werden. Und welches Posting auf Instagram kann das schon von sich behaupten? Also ich glaube, dass so diese DNA der Blogs dazu angelegt ist, langfristig zu wirken, langfristig da zu sein, gefunden zu werden. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass Blogs irgendwie ins Hintertreffen gelangen könnten und dass da irgendwie, keine Ahnung, die verschwinden könnten. Erst recht nicht. Also ich glaube, dass das nie passiert. Eher wird irgendwie Facebook den Bach runtergehen und in 20 Jahren werden sich die Leute fragen, was ist Facebook? So wie die Leute heute fragen, was ist MySpace? Hä? Das war mein Ding? Also ich glaube, dass das Social Media passieren wird, aber nicht Blogs. Und ja, ich glaube, Blogs waren schon lange nicht mehr so lebendig, wie sie es heute sind, auch wenn sich die Blogosphäre gewandelt hat. Früher war das natürlich eine ganz andere Blogosphäre, es war ein ganz anderes Miteinander. Und heute ist das, ja, es ist nicht mehr so verspielt, es ist vielleicht auch nicht mehr so wild, es ist nicht mehr so anarchisch, aber es ist eben anders. Und ich glaube, heute bloggen wahrscheinlich mehr Leute als jemals zuvor, aber viele Leute checken das gar nicht, dass sie einen Blog lesen, wenn sie irgendwas googeln, wenn sie irgendwas aufrufen im Internet, dass das ein Blog ist. Die denken dann, es ist eine Nachrichtenseite oder die denken dann, es ist halt irgendeine Anleitung. Die checken gar nicht, dass fast alle Webseiten Blogs sind da draußen. Deswegen glaube ich, dass Blogs immer ihre Daseinsberechtigung haben, solange es das Internet gibt.
Ja, Gebe ich dir vollkommen recht und ergänze es aus meiner Sicht noch um ein, zwei, drei Sätze. Also ich glaube sogar, dass wir öfter mal wieder unterscheiden müssen. Ja, also der Begriff Blog oder der Blogbeitrag, ich glaube auch, dass wir vielleicht uns irgendwann und hoffentlich von dieser Begrifflichkeit lösen. Ich glaube, dass es wichtiger ist, über diese Inhalte zu sprechen und auch dieser Vergleich, den du ja zum Teil auch mit reingebracht hast, also ein Instagram-Beitrag und ein Blogbeitrag, natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weder in dem, wo diese Beiträge existieren und die Langlebigkeit selbstverständlich auch nicht. Ich glaube, dass wir diese Inhalte gelöst von Plattformen als autonome Beiträge in der Zukunft immer haben werden. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass diese Beiträge alles überdauern werden. Alle Plattformen und alle Möglichkeiten, die da draußen im Moment so als gehypt umherkommen. Ich glaube aber auch, dass diese Beiträge sich nicht automatisch nur auf das Medium Text orientieren, dass auch Dinge wie Videos unabhängig von der Plattform oder auch Audio unabhängig von der Plattform da draußen ebenfalls eine solche Existenz aufweisen können und werden. Mal schauen, wie das dann tatsächlich so wird. Corporate Blogs ist ein Thema, was deutlich später kam als die normalen Blogs, die persönlich geführten Blogs, die thematischen Blogs, die Anfänge dieser Blogosphäre ja so groß gemacht haben. Wie stehst du zu Corporate Blogs?
Ja, also Corporate Blogs sind ein, ja, vielleicht relativ schwieriges Thema. Letztendlich habe ich auch quasi einen Corporate Blog, würde es aber nicht so nennen. Also sobald ein Blog dazu dient, irgendwie Umsatz zu machen, ist es quasi ein Corporate Blog. Aber ich zum Beispiel würde es eher Business Blog nennen, wobei ich meinen Blog ein Blog Business nenne. Also bei mir kommt zuerst der Blog und dann das Business ist quasi ein positiver Kollateralerfolg des Ganzen. Aber ja, ich habe das natürlich damals auch mitverfolgt, so dieses Aufkommen der Corporate Blogs, die natürlich erstmal reihenweise gescheitert sind, weil sie einfach diesen Spirit nicht hatten und dann zum Beispiel nur Pressemitteilungen veröffentlicht haben. Ja, wer will denn sowas kommentieren? Wer will denn sowas verlinken? Das interessiert doch niemanden. Und dann kam dann so der Daimler-Blog, der ja dann groß gehypt wurde und der dann aber auch irgendwann eingeschlafen ist, weil je mehr Leute dabei sind bei einem Projekt, umso weniger fühlt sich jemand verantwortlich. Und dann plötzlich wollte keiner mehr schreiben. Die meisten Autoren haben nur ein oder zwei Blogartikel geschrieben. Das kann ja nicht leben. So, und dann ist natürlich die Frage, welche Zukunft haben denn Corporate Blogs? Und ich zum Beispiel bin großer Fan von dem, in Anführungszeichen, Corporate Blog von Richard Branson, also den Gründer von Virgin, der ja dann auch sehr persönlich schreibt und über Themen, die nicht nur sein Business betreffen. Und über familiäre Themen, über alles Mögliche. Und das finde ich sehr, sehr interessant und wieder sehr, sehr spannend. Das ist wieder etwas, bei dem ich sage, ja, das lohnt sich, gelesen zu werden, das lohnt sich, verlinkt zu werden. Und ich glaube, dass in diese Richtung viele Corporate Blogs vielleicht dann auch irgendwann tendieren werden, so persönlicher zu werden und das Ganze nicht nur so aus der Umsatzecke zu denken und nicht nur aus der Ecke, okay, ich brauche jetzt möglichst viele Leads, ich brauche jetzt möglichst viele, ich weiß nicht, jede Woche, jeden Monat 10% Steigerung der Leserzahlen oder all diese utopischen Sachen. Dabei ist das ja, das geht ja am Kern des Bloggens vorbei. Der Kern des Bloggens ist ja diese Verbindung, dieser Austausch, diese Wirksamkeit und nicht dieses, ich muss jetzt Geld machen. Und ich glaube, an diesem Spannungsfeld haben sich viele Corporate Blogs einfach aufgerieben.
Das ist ja auch etwas, was heute sehr häufig auf LinkedIn zum Beispiel in ähnlicher Form stattfindet. Es ist zwar eingeschränkt auf einer Plattform und auch hier wieder in diversen Grenzen, die LinkedIn uns vorgibt, aber viele Menschen treten genau mit diesen Corporate-Themen, die du gerade beschrieben hast, oder mit ihren persönlichen Themen in Form von Corporate Influencing in diesen Plattformen wie LinkedIn auf. Ist das das Gleiche?
Also ich finde, nein, es ist nicht das Gleiche. Zudem, ich als vielleicht nicht Blogger der ersten Stunde, aber vielleicht der zweiten Stunde, ich fühle mich auf LinkedIn überhaupt nicht zu Hause. Ich finde, das ist eine ganz unangenehme Plattform. Ich kriege da jedes Mal so, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich da auf dieser Plattform bin, weil ich einfach das Gefühl habe, jeder belauncht jeden, jeder möchte jedem irgendwas verkaufen. Jeder guckt nur auf die Kennzahlen, wie viele Likes, wie viele Shares, wie viele Kommentare hat mein Posting. Und auch das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht das, was mich anzieht. Mich zieht einfach interessanter Content an, Content, der persönlich ist oder Content, der, ja, der mehr will, als mir nur etwas zu verkaufen.
Aber den gibt es auf LinkedIn und ja dort, auch.
Ja, aber irgendwie ist das für mich, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht gerne, vielleicht habe ich da auch keine richtig gute Meinung, weil ich da einfach so ungerne bin.
Zudem jetzt hängt die Internetverbindung bei dir.
Oh, ja.
Jetzt geht's weiter, ja. Okay. Jetzt hängt dein Bild zwar, aber okay, aber der Ton ist da.
Ja, bei mir hängt immer dein Bild, also dein Bild ist immer ganz, ganz...
Ja, also an meiner Verbindung hängt es nicht, offensichtlich. Ja. Ich wechsle nochmal gerade.
Keine Ahnung.
Mal gerade einmal kurz. So.
Oh, das ist also echt ein Rätsel.
Ja, perfekte Ausschläge.
Keine Ahnung.
Okay, alles gut. Alles in Ordnung. Ja. Im Zweifelsfall, wenn du dein Kamerabild ausmachen möchtest, wir nehmen eh nur den Ton auf.
Ja, warte. Cam. So,
ja, okay.
So, ein großes Problem, das ich mit LinkedIn habe, ist zudem, dass die Plattform unglaublich hässlich ist und dass ich dort wenig Spielraum habe, was die Gestaltung angeht, was natürlich bei Blogs ganz anders ist. Klar, es gibt auch viele hässliche Blogs, aber immerhin haben wir dort die Freiheit, das zu kreieren, wonach uns ist oder was uns als Mensch darstellt oder einfach, da haben wir viel mehr Gestaltungsspielraum. Ich mag einfach diesen Gestaltungsspielraum und bin sowieso so abgeturnt von all diesen sehr engen Walled Gardens, also zum Beispiel Instagram ist ja der ultra enge Walled Garden. Also das ist für mich einfach, da fühle ich mich nicht wohl. Und das liegt vielleicht daran, dass ich sozialisiert wurde mit Blogs und das geht vielleicht auch nie weg und die neue Generation denkt da vielleicht anders. Aber so bin ich eben da reingekommen in dieses Digitale. Ich brauche die Freiheit.
Vollkommen nachvollziehbar. Also aus persönlichen Gründen kann ich viele, viele von diesen Dingen, die du sagst, absolut nachvollziehen und teile ich auch. Wenn ich mir die unterschiedlichen Bedarfe oder auch die unterschiedlichen, ja, sagen wir mal, Nutzungsvarianten anschaue, wie Menschen Medien an sich nutzen und was sie davon erwarten, dann kann ich durchaus verstehen, dass Menschen eher auf solchen Plattformen unterwegs sind, manchmal. Ja, also wenn es also darum geht, zum Beispiel Reichweite zu erzeugen, die nicht diese Langwierigkeit unter Umständen eines Blogs hat, also wo wir einfach nicht so viel Zeit haben, ein Netzwerk zu verbinden, um bestimmte Inhalte nach draußen tragen zu können. Oder wo es nicht darum geht, dass Menschen meinen Blog eben täglich besuchen oder abonniert haben müssen mit irgendwelchen Funktionen in das Postfach hinein, Mittel und Wege auf den Plattformen nutzen können, um schneller zu distributieren, dann kann ich das durchaus verstehen, dass sie eben auf diesen Plattformen aktiv sind. Und in vielen Bereichen ist es ja auch so, ja, Mann, ey, im Moment finde ich auch sehr viele neue, spannende Leute, die mir in meine Feeds auf diesen Plattformen hineingespült werden, die ich sonst bei Blogs wahrscheinlich in dieser Intensität so schnell nicht würde finden können. Das sind eben diese Vorteile, die ich manchmal bei Plattformen dabei sehe.
Ja, für mich ist das jetzt auch kein Entweder-Oder. Also müsste ich mich entscheiden, würde ich mich fürs Bloggen entscheiden, aber zum Glück muss ich das ja nicht. Ich nutze natürlich schon Social Media, aber ich bin da auch immer jetzt auch natürlich wegen dieser Geschichte, die ich mit Facebook erlebt habe, als Facebook mich gesperrt hat im November 2022, natürlich nochmal noch skeptischer gegenüber Social Media, weil es einfach etwas ist, das mir nicht gehört, wo ich ausgeliefert bin und bei dem ich dann einfach nicht, also ich habe dann einfach keine Handhabe. Wenn irgendwas passiert, dann bin ich einfach verloren. Und das ist einfach etwas, das gibt so ein bisschen ein uncooles, ein ungutes Gefühl. Und das habe ich halt bei meinem Blog nicht. Und das ist einfach so, mein Blog ist immer an meiner Seite. Mein Blog, auf den kann ich mich immer verlassen. Da werden noch Blogartikel von mir super gut gefunden bei Google. Die habe ich 2018 veröffentlicht. Und das ist einfach natürlich jetzt ein Feature von Blogs und bei Social Media ist es natürlich auch ein Feature, dass es eben so nicht ist. Also das ist ja keine Schwäche von Social Media, dass die alten Sachen nicht angezeigt werden, sondern es ist eben, wie Social Media funktioniert. Aber es ist dann eben etwas, wo man sich wirklich fragen muss, passt das zu meiner Persönlichkeit?
Absolut.
Passt das zu dem, wie ich kreieren möchte? Zum Beispiel stresst mich das, dieses, dass ich ständig kreieren muss, sonst gehe ich unter und dann bin ich nicht mehr sichtbar und dann sinkt meine insgesamt Reichweite. Das finde ich sehr, sehr stressig. Das habe ich beim Bloggen so in dieser Form nicht. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden. Und viele denken sich halt, ja gut, Social Media, ne, mache ich ein Instagram-Profil, das geht ja schnell, kostet ja auch nichts, ist also besser als Bloggen. Und dann denke ich mir auch so, ah, okay, ist es das? Ist es wirklich besser als Bloggen? Und vielen ist es gar nicht klar. Die sagen dann, sie bloggen auf Instagram oder auf Facebook und ich nur so, oh Gott. Bitte nicht auf Instagram bloggen.
Ja, ja, bin ich vollkommen bei dir. Und sehe ich auch. Also diese Ergänzung, dass sich die Dinge nicht unbedingt bedingen, aber tatsächlich hervorragend ergänzen können, vollkommen bei dir. Und auch dieses Bloggen auf der eigenen Plattform, es macht an vielen Stellen viel, viel mehr Spaß. Also ich habe auch privaten Blog, einen normalen Blog und ich schreibe gerne, leider viel zu wenig immer noch, wieder. Aber es wird wieder mehr. Ich zwinge mich mittlerweile wieder dazu, es nicht nur auf diesen Plattformen zu reduzieren oder eben auf der anderen Seite auf den Blogs wieder zu intensivieren. Du hast gerade diesen Facebook-Gap angesprochen, das Problem, was du nicht alleine hattest. Unser gemeinsamer Freund Hubert, auch gesperrt auf Facebook und Instagram wegen Regeln, die verletzt geworden sein sollen, was sich aber tatsächlich nie irgendwie beweisen ließ. Hubert hat sich mit anwaltlicher Hilfe seinen Facebook-Account zurückgeholt. Was war bei dir das Problem? Warum wurdest du gesperrt und wie hast du das Problem gelöst? Oder hast du es gelöst?
Ja, also wenn man sagt, man wurde auf Facebook gesperrt, dann stellen die Leute sich vor, ja, du wurdest halt gesperrt und am nächsten Tag hast du das Profil wieder und es war einfach nur so ein 24-Stunden-Ding, vielleicht auch mal ein Schluck auf. Und bei den meisten ist das so, also die meisten, die gesperrt werden, die bei denen ist dann tatsächlich nach 3-4 Tagen wieder alles da, wieder alles gut. Huh, hatte man mal einen Ausrutscher, ja, man macht sich jetzt ein neues Passwort und dann ist wieder alles gut. So, aber es gibt Leute, die werden anders gesperrt. Und zwar werden sie gesperrt von, ich nenne sie uncoole Hacker. Also es gibt so Hacker, die möchten einfach nur unser Geld oder einfach nur irgendwie Scam irgendwie machen. Und dann gibt es halt Hacker, die möchten einfach so verbrannte Erde hinterlassen, denen ist alles vollkommen egal. Und leider haben die mich erwischt. Und wir rätseln immer noch, wie es passiert ist. Wir wissen es nicht. Wir vermuten, eine Session-ID wurde gekapert. So zumindest haben wir das so herausgelesen aus den Reddit-Foren und aus diesen ganzen Foren von Beteiligten oder von Leuten, die ebenfalls geschädigt wurden. Es hat viele getroffen mit IT-Hintergrund, die garantiert nie einen Anhang klicken würden oder irgendwas, wo man sagen könnte, ja, selbst schuld, du hast halt irgendeine Phishing-Mail geklickt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Aber auf jeden Fall war das dann so, dass ich das war am 13. November 2022, kam ich nicht mehr in mein Profil rein und dann war ich erstmal so, naja, vielleicht ist mein Internet ja nicht gut, keine Ahnung, was das Problem ist, aber dann ging es auch bei Instagram nicht, bei Facebook ging es nicht und dann hat sich so herausgestellt, dass ich angeblich pornografische Bilder gepostet haben sollte, die strafrechtlich relevant sind. Also habe ich natürlich nicht, aber die Hacker sind natürlich so schlau, die kapern ein Profil und posten dann so viele problematische Bilder, bis dann die KI greift oder bis dann so viele Leute dich melden, dass dann mal jemand das Profil sperrt. Und worauf die natürlich hinaus wollen ist, die möchten dein Werbekonto plündern. Dafür müssen sie dich aus dem Werbekonten oder aus dem Anzeigenmanager rausschmeißen, indem sie eben in deinem Namen Pornobilder posten. So, das ist dann bei mir passiert. Dann haben sie versucht, mein Werbekonto, das Limit von meinem Werbekonto auf 60.000 Euro zu erhöhen.
Okay.
Also, das Limit war bei 750 Euro. Das konnten sie zweimal ausnutzen, bis dann auch da irgendwie mal Facebook interveniert hat, auf unseren Druck natürlich. Und bei mir war das dann so, nicht nur ich wurde gesperrt, sondern 10 meiner Teammitglieder. Weil, was wir nicht wussten und was vielleicht auch keiner so weiß, wenn man eine Facebook-Gruppe hat und dann hat man mehrere Admins, dann muss nur ein Admin irgendwas machen, also in diese Gruppe, ne, in meinem Namen wurden in diese Gruppe auch solche Pornobilder gepostet, dann wird jeder Admin auf Lebenszeit mitgesperrt. So, ist natürlich uncool, wenn dann so 10 Leute gesperrt sind. Und das hat dann, also bei mir, mein Profil kam dann nach einer Woche frei und wir haben dann auch einen Anwalt geholt und wir haben dann einen Mengenrabatt bekommen, weil der musste dann 10-mal das Gleiche machen. Und dann haben wir, das hat 6 Wochen gedauert, bis Weihnachten, bis die anderen Profile auch freigekommen sind.
Wahnsinn.
Was hat natürlich viel Geld gekostet, ne? Und der Witz war dann, ich war ja nicht frei, wirklich. Ich habe ja nicht alles zurückbekommen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis Facebook unser Werbekonto wieder herstellen konnte und wir sind auf dieses Werbekonto angewiesen. Ich habe ein Online-Business und Facebook ist meine wichtigste Werbeplattform. Ich konnte also ein halbes Jahr lang nicht wirklich was machen. Das war extrem schädigend für mein Business. Und dann ging es natürlich noch weiter. Ich war zwischendrin immer zwar nicht gesperrt, aber limitiert. Weil ich ja angeblich pornografische Bilder gepostet habe, konnte ich dann Wochen und Monate lang keine Bilder posten. Ich konnte nicht live gehen. Ich konnte keine Videos hochladen. Ich konnte teilweise tagelang nicht kommentieren. Ich konnte gar nichts machen. Also. Und dann passiert das immer wieder. Dann bist du wieder frei. Und dann 3 Tage später bist du wieder irgendwie blockiert und du kannst dich nicht verlassen. Also du weißt nicht, was kommt als nächstes. Werde ich jetzt freigeschaltet? Werde ich wieder gesperrt? Und dann habe ich gedacht, ne, 13. November 2023, ein Jahr nach der ganzen Sache, ja, jetzt ist ja alles ausgestanden, ne? Und dann am 4. Dezember, aus dem Nichts, am Abend, wurden wieder 5 meiner Teammitglieder gleichzeitig gesperrt. Einfach so. So nach dem Motto, ach, wieder Vorlage. So, die sperren wir gleich nochmal. Einige von denen sind immer noch gesperrt. Und es ist jetzt 2,5 Monate her. Oder keine Ahnung, ziemlich lang auf jeden Fall. Also es ist unfassbar.
Wahnsinn.
Wirklich, es ist unfassbar.
Wahnsinn. Ja, leider hört man ja immer wieder von solchen Fällen. Ne? Also es ist ja längst keine Einzelproblematik und immer wieder kommen solche Fälle vor. Ich weiß nicht, ob diese neue Funktion mit einem schnelleren Supportzugang tatsächlich funktioniert oder hattet ihr die Möglichkeit, mit Facebook überhaupt direkt zu kommunizieren oder ging es dann nur über die Anwälte?
Ja, also mein Mann hat mich gedrängt, noch im November 2023 diesen blauen Haken mir zu holen. Ich habe immer gesagt, ich finde den blauen Haken total asozial bei Facebook und Instagram, weil warum soll ich für etwas zahlen, was selbstverständlich sein sollte? Vor allem, wenn wir doch Werbeanzeigen laufen lassen und wirklich viel Geld investieren und wirklich Facebook viel Geld in den Rachen werfen, dann sollte man doch erwarten, dass man einen guten Support hat. Das sollte man doch nicht noch extra bezahlen müssen. Ich habe mich dann also monatelang geweigert. Im November habe ich dann nachgegeben. Und tatsächlich war ich dann eine aus dem Team, die nicht gesperrt wurde. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber was auf jeden Fall nichts gebracht hat, war, ich kann keinen Support für andere erbitten. Also, und eine, die gesperrt war, hatte aber auch den blauen Haken in meinem Team. Und dann zahlt sie für den Support, auf den sie nicht zugreifen kann, weil sie ist ja gesperrt. Also es ist, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen eine kafkaeske Situation. Und auch deswegen, ne, bin ich so, Social Media, ja, aber mit Vorbehalten und sich nie darauf verlassen und sich nicht davon abhängig machen und immer die eigene Plattform erstmal präferieren und erstmal die wertvoll machen und da posten, bevor wir irgendwie Facebook und Co. ja, unseren wertvollen Inhalt anvertrauen. Also ich bin da wirklich mittlerweile so ein gebranntes Kind und sage, puh, also Social Media muss für mich erstmal beweisen, dass es wirklich social ist. Mir gegenüber hat sich Facebook nicht social benommen.
Ja, das ist, in Gemeinschaften gibt es immer ein paar, die sich nicht so social verhalten. Das ist am meisten so, leider Gottes. Ja, ich kann's verstehen. Also ich struggle auch immer wieder mit Plattformen. Ich bin ein großer Fan digitaler Kommunikation im Allgemeinen. Also ich mag auch Social Media in vielen Belangen, sehe aber auch sehr, sehr viele Nachteile und auch viele Probleme dabei. Diese Probleme, die du schilderst, die sind auch aus meiner Sicht nicht unbedingt nur metatypisch. Die haben wir bei anderen Plattformen leider Gottes auch. Diese Problematik hatte eine große LinkedIn-Influencerin, Britta Behrens, mit LinkedIn ebenfalls. Also auch die wurde zwischendurch mal gesperrt, weil Algorithmen gegriffen haben und dann Menschen dem Algorithmus und der Entscheidung des Algorithmus vertraut haben. Solche Dinge kommen leider zu viel vor und da braucht es mehr Kontrolle und mehr soziales Engagement innerhalb der Mitarbeiterschaft von diesen Plattformen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das einige Probleme lösen könnte. Auf eigenen Plattformen zu schreiben, bloggen gehört natürlich dazu. Wie gewinnt man denn heute Menschen, die das Blog dann tatsächlich auch noch sehen? Also bestehende Gruppen anzusprechen, bestehende Interessierte anzusprechen, keine Frage. Das Thema bedarfsorientiert im Sinne von der suchende Mensch wird schon auf mich treffen, wenn ich gute Inhalte produziere. Gibt es noch andere Wege?
Also ich bin ja großer Fan davon, auch die Newsletterliste aufzubauen und dann eben die Blogartikel über den Newsletter zu verteilen. Natürlich nutze ich auch Social Media, um meine Blogartikel zu teilen. Und das mache ich dann nicht nur einmal, sondern bis zu 3-4 Mal pro Blogartikel und dann nach einem halben Jahr nochmal. Das sind so die besten Strategien, wie man schnell neue Leute reinkriegt, die einen vielleicht erstmal abonnieren. So zum Beispiel jemand kommt in meinen Newsletter, weil er ein tolles Freebie von mir gefunden hat, meldet sich da an, aber hat vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass ich über dieses und jenes blogge. So, und dann kommt diese Person dann eben auf meinen Blog und liest dann sich da regelmäßig fest. Aber die wirklich beste Quelle für Webseitenbesucher, für Blogleser, ist nach wie vor Google und Co., also wirklich Suchmaschinen. Und da muss man jetzt auch gar nicht so diese große SEO-Kampagne fahren oder irgendwie da die großen Geschütze auffahren, sondern letztendlich, in Anführungszeichen, reicht es, wenn man gute Texte schreibt und wenn man vielleicht auch nicht nur Anleitungen schreibt und nicht nur diese vermeintlichen Traffic-Bringer, sondern was ich eben auch immer selber sehe an mir und was ich auch empfehle, ist, persönliche Blogartikel zu schreiben, Haltungsartikel, Artikel über Meinung, über Dinge, die man in der Branche vielleicht uncool findet, irgendwas zu kritisieren, sich mal auch zu trauen, irgendwo den Finger mal hinzulegen und zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Das sind dann die Blogartikel, die wirklich die Leute fesseln und die dann auch dafür sorgen, dass die Leute nicht nur einmal auf den Blog kommen, sondern wirklich regelmäßig, weil sie dann diesen Gefallen an der Person gefunden haben. Und das ist einfach etwas, das viele nicht auf dem Schirm haben. Sie denken, ich muss jetzt irgendwie Keywords recherchieren und möglichst großes Suchvolumen abdecken und dann habe ich die Webseitenbesucher. Aber viele von diesen Leuten googeln irgendwas und dann klicken sie auf den Blogartikel, finden da die Antwort und sie kommen nie wieder. Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich aus jemandem, der sich einmal auf meinem Blog verirrt hat, jemanden, der öfter auf meinen Blog kommt? Und das ist natürlich dann die Persönlichkeit. Und das braucht ein Blog, Persönlichkeit, weil dann kommen die Leute immer wieder. Und so baut man sich dann wirklich eine treue Leserschaft auf, die auch nach Jahren noch die Blogartikel liest.
Vollkommen d'accord. Absolut. Also was die Haltung und die Bindung angeht, hundertprozentig auch die Auffindbarkeit und sowas. Auch da kann ich durchaus verstehen, dass manche anders vorgehen, also auch da dieses Gezielte. Denn oftmals, gerade für Menschen oder auch für Unternehmen, wenn man relativ neu anfängt oder neu einsteigt in das Thema Bloggen, dann ist oftmals ja auch die Frage da, schaffe ich es überhaupt bei dem da draußen, unabhängig von meiner Qualität, aber schaffe ich es bei diesem ganzen Lauten da draußen, weil die anderen ja auch nicht unter den Steinen schlafen, überhaupt in irgendeinen Fokus von potenziellen Lesenden zu kommen. Es gibt so unglaublich viel Inhalte da draußen und wir reden ja auch oftmals schon von Dingen wie Content Shock und Co., dass es da draußen einfach so viel gibt, dass es manche Themen einfach nicht mehr wirklich gut an die Oberfläche schaffen können, weil andere dieses Thema ebenfalls bearbeiten und auch gute Inhalte bereitstellen. Und jetzt kennen wir das Verhalten von Menschen ja auch. Ich meine, wer guckt, wenn er wirklich etwas sucht, auf der zweiten Seite von Google. Ja, also müssen wir es unter Umständen in irgendwelche Positionen schaffen. Deswegen kann ich manchmal dieses Verhalten sehr gut einordnen, dass Menschen bestrebt sind, mit einer Strategie nach oben zu kommen, anstatt persönlich authentisch drauf loszuschreiben, sondern sich dann eher künzeln und vielleicht einem Thema widmen. Was sagst du? Ist es heute, wenn ich von null starte, einfach noch hochzukommen oder nicht?
Ich glaube ja. Ich glaube, also vielleicht nicht einfach, aber ich glaube, jeder Blog, wenn er gute Inhalte hat, findet seine treue Leserschaft und kann auch wachsen und wird auch wachsen. Ich bin so ein Typ, ich suche sogar auf Seite 5 bei Google nach guten Inhalten. Ich bin so, ich scanne die Headlines durch und ich rieche, wenn etwas suchmaschinenoptimiert ist, bis ins letzte Wort, bis ins letzte Detail, da klicke ich gar nicht drauf. Also oft sehe ich schon von der Meta-Description und von der Headline, ob das quasi meine Frage beantwortet, ob es das ist, was ich suche. Und dann scroll ich in den Suchmaschinenergebnissen, bis ich dann auf Seite XY bin. Und dann finde ich da echte Perlen. Also so ein Typ bin ich. Aber ich weiß, das ist jetzt nicht so aussagekräftig, weil die meisten gucken wirklich nur auf Seite 1 oder vielleicht 2. Aber es ist jetzt eben auch so, dass natürlich der Platz bei Seite 1 sehr begrenzt ist. Und dann muss man halt gucken, so beackert man dann ein Feld, was schon 100 andere beackern, oder sucht man sich vielleicht eine Nische? Und ich glaube auch, dass der Erfolg in der Nische liegt und dass man da eben dann vielleicht einen besonderen ja, vielleicht eine besondere Perspektive auf ein Thema hat. Und wenn es dann wirklich nur die eigene Meinung ist, die ein Thema dann besonders macht. Und ich glaube, dass da wirklich Potenzial ist. Und ich glaube, bei jedem Blog, der bei Null anfängt, sind ja doch die ersten Leser immer die Freunde, die Verwandten. Bei mir waren es meine Eltern, die meinen Blog gelesen haben. Und wenn schon die nicht kommentieren, wenn schon die nicht wiederkommen, dann stimmt doch was am Inhalt nicht. Dann bringt es doch nichts, wenn ich da noch mehr SEO mache. Dann muss ich doch an den Inhalten etwas ändern. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich nur 10 oder 100 Leser habe und schon Kommentare habe, dann ist das ein gutes Zeichen. Und so, von da kann man dann wachsen. Und deswegen sage ich, ja klar, ich meine, jeder Blog, der gut ist, ich glaube, der kann, wenn er dann wirklich dranbleibt, und das ist nämlich auch noch das Erfolgsgeheimnis, der kann dann auch erfolgreich werden oder eben auch viele Leser finden. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, Judith, ich habe jetzt 4 Blogartikel geschrieben, ich habe immer noch keinen Neukunden dadurch gewonnen. Ich glaube, das bringt alles gar nichts. Und ich dann so, 4 Blogartikel, schreib mal bitte 50 und dann unterhalten wir uns nochmal.
Ja, das sind auch diejenigen, die nach 3 Tagen im Fitnessstudio denken, das Training bringt nichts.
Ne? Ganz genau.
Hast du eine Routine beim Bloggen?
Ich höre jetzt nichts.
Hallo, hast du eine Routine? Hörst du mich jetzt wieder?
Jetzt.
Okay. Hast du eine Routine?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Hast du eine Routine beim Bloggen?
Also Routine ist auch hier wieder so relativ. Ich sage, ich möchte einen Blogartikel pro Woche verbloggen. Vielleicht nicht ganz durchgängig, aber so übers Jahr gesehen möchte ich mindestens 52 wertvolle Blogartikel verbloggt haben. Und das klappt bisher jedes Jahr sehr, sehr gut. Also seit 2018, als ich wieder mit dem Bloggen so richtig angefangen habe, weil ich hatte so eine Durststrecke. Seitdem klappt das sehr gut. Ich veröffentliche teilweise auch über 100 Blogartikel pro Jahr. Und meine Routine ist, dass ich einfach, ich blogge eine große Vielfalt an Themen. Ich habe natürlich auch epische Blogartikel, die dauern dann länger als eine Woche. Wenn ich dann drüber nachdenken muss und irgendwas recherchieren muss oder irgendwelche Bilder und keine Ahnung, weiß der Geier. Aber die meisten Blogartikel sollten nicht länger als 3 Stunden dauern. So, und das ist einfach so diese Art des Bloggens, dieses Rapid Blogging, wie ich es nenne, wie ich es praktiziere. Und dann geht es auch relativ schnell und dann sind es auch hochwertige Blogartikel und dann kreiert man so dieses Content-Imperium, ja, mit dem ich dann halt auch sichtbar und wirksam werde. Und ich habe jetzt keine Routine an sich, dass ich jetzt sage, ja, dieser Schritt und jener Schritt. Aber ja, diese Haltung ist, glaube ich, meine Routine. Das Bloggen zu meinem Leben gehört, es ist Teil meines Lebensstils. Dieses nach außen sichtbar werden wollen, unterstützen wollen, helfen wollen, weil ich habe so viel Wissen in meinem Kopf und ich möchte das nicht immer nur in meinem Kurs gegen Geld verkaufen, ich möchte das auch so der Welt zur Verfügung stellen und das mache ich in meinem Blog. Aber strukturiert gibt es das natürlich dann in meinem Kurs und das hat dann eine andere Form, eine andere Struktur. Aber so im Grunde ist mein ganzes Wissen auf meinem Blog und das mache ich dann eben Woche für Woche mit mindestens einem Blogartikel.
Integrierst du das in deinen normalen Arbeitsalltag hinein oder reservierst du dir Zeit dafür, um in der Woche zu bloggen? Stehst du deswegen früher auf? Hängst du abends eine Stunde länger dran oder ist das einfach Part der Arbeit?
Ich habe das Bloggen noch nie als Arbeitszeit definiert. Das ist bei mir immer noch Teil meiner Freizeit und ich schreibe meine Blogartikel immer, wenn es irgendwie reinpasst. Also entweder warte ich irgendwo auf einen Flug im Flughafen, dann klappe ich meinen Laptop auf oder ich mache das irgendwie, wenn ich unterwegs bin oder ich mache das Samstagnachmittags, wenn die Kinder, was weiß ich, spielen, draußen sind und ich das Haus in Ruhe für mich habe. Aber es ist nicht Teil meiner Arbeitszeit. Und ich möchte das auch nicht als Arbeit definieren, weil ich es einfach als Hobby sehe und ich möchte mir dieses Hobby auch einfach erhalten, auch wenn es wichtiger Teil meines Business ist. Aber ich scheue mich davor oder ich wehre mich dagegen, das als Arbeit zu sehen, weil es das einfach auch für mich nicht ist. Es ist einfach meine größte Leidenschaft, es ist mein Hobby und ich möchte das nicht mit Arbeitszeiterfassung, mit Minuten genau abrechnen und so. Nee, das möchte ich nicht.
Auf welche 5 Dinge beim Bloggen würdest du nicht verzichten wollen? Dinge können dabei genauso gut Tools sein, es kann die Tasse sein mit dem Kaffee, es kann aber auch ein Equipment sein, was du benötigst, um vielleicht Fotos zu machen. Welche 5 Dinge sind für dich unverzichtbar in Bezug auf dein Blogging-Verhalten?
Also ich bin ja ganz großer WordPress-Fan und ich glaube, WordPress ist für mich so ein unverzichtbares Element. Ich habe schon versucht, mit anderen Tools zu bloggen, aber das war für mich immer so ein bisschen unintuitiv oder zu starr, zu wenige Möglichkeiten und dann kann man da keine Plugins installieren. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn ich irgendwie die Funktionen nicht erweitern konnte. Also WordPress ist für mich so ein Tool. Dann natürlich mein Handy, weil ich mache viele Fotos und dann werden sie vom Handy zack hochgeladen. Ich habe früher die WordPress-App geliebt, um zwischendurch zu bloggen. Mittlerweile kann ich sie nicht mehr benutzen, weil mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung der Webseite kann man diese App nicht mehr, leider nicht mehr benutzen. Ansonsten liebe ich auch noch Canva, um zum Beispiel schöne Beitragsbilder zu machen oder Infografiken. Und das fünfte Tool, da müsste ich jetzt echt mal scharf nachdenken, aber ich glaube, so die ganzen Google-Produkte sind auch schon echt gut. Also Google Search Console, Google Analytics, sogar einfach nur Google Docs, um mal eine Idee runterzuschreiben und sich nicht immer einloggen zu müssen. Deswegen, also ich bin großer Fan von Google, auch wenn sie ihre Schattenseiten haben. Aber Google hat zumindest die allermeisten Blogger bisher nicht enttäuscht. Nicht in dem Sinne, wie Social Media die Blogger enttäuscht hat.
Definitiv, kann ich zustimmen. Bei mir wäre das fünfte Tool zwar nicht Google gewesen, aber in den Top 10 wäre auch Google gewesen. Bei mir wäre Notion drin.
Ja, ah, interessant.
Als Notiz-App, da notiere ich mir mittlerweile alles drin. Ja, und dadurch, dass man hier sehr, sehr variantenreich arbeiten kann, ist das wirklich das Top-Tool meiner Wahl.
Ja, das muss ich mir auch mal anschauen. Ich habe schon von so vielen Bloggern gehört, dass sie mit Notion arbeiten. Aber ich bin immer noch mit Trello so zugange.
Nutze
und ich denke mir, na, ich glaube, jetzt müsste ich mir mal Notion anschauen.
Also tatsächlich nutze ich das in Kombination. Aufgabenverwaltung und so mache ich sehr häufig noch in Trello, weil ich hier auch viel kollaborativ arbeite. In Notion bin ich tatsächlich für mich alleine, auch wenn Kollaborationsmöglichkeiten da sind. Aber hier nutze ich das ganz, ganz anders. Und dadurch, dass du hier ganz andere Dinge erstellen kannst und zusätzlich noch machen kannst und Seitenverlinkungen und Datenbanken und sowas alles, ist Notion für mich unfassbar wertvoll geworden. Ja, Wahnsinn. Wenn du unseren HörerInnen da draußen etwas mit auf den Weg geben möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, gern in Bezug auf unser Leitthema heute, Bloggen.
Mein Claim heißt Blog like nobody's reading. Also diese Haltung zu entwickeln, nicht nach den Vorgaben der Suchmaschinen zu schreiben. Dass wir uns davon emanzipieren, von irgendeiner Keyword-Recherche. Natürlich ist das auch alles wichtig. Aber was ich allen mitgeben möchte, ist, einfach mal anzufangen und einfach mal diese Haltung in die Welt zu tragen, weil dadurch passiert so viel in unserem Leben. Also wir werden beim Bäcker angesprochen auf unsere Blogartikel. Wir werden eingeladen zu Podcasts zum Beispiel oder als Speaker irgendwo über unser Thema zu reden. Wir kriegen aus dem heiteren Himmel Anfragen für unsere Dienstleistungen, für unsere Tätigkeiten. Und wir entwickeln vor allem eine riesengroße Klarheit. Aber das kommt vor allem, wenn wir über eigene Themen schreiben und nicht so sehr über diese, oh, was brauche ich jetzt, um möglichst viele Webseitenbesucher auf meine Webseite zu kriegen? So, was hat jetzt ein möglichst hohes Suchvolumen? Klar, diese Themen verblogge ich auch, aber eben nicht nur. Haltung ist das einzig Wahre. Persönlichkeit first, SEO second. Und dann eben wird der Blog auch zum Erfolg. Das ist meine tiefe Überzeugung.
Super gut. Wo finden Menschen dich, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen möchten?
Einfach googeln nach Judith Peters. Dann erscheint schon meine Webseite judithpeters.de. Und dort kann man sich dann in mein Universum reinlesen.
Den Link packe ich selbstverständlich mit in die Shownotes hinein. Judith, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Lust, mit mir eine Runde übers Bloggen zu plaudern.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und für euch natürlich wie immer der Hinweis. Solltet ihr Lust haben, auch in die anderen Folgen reinzuhören, tut das gerne. Jeden Donnerstag um 10 eine neue Episode im Social Media Schnack Podcast. Überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Wenn ihr Lust habt, mal zu kommentieren, Feedback zu geben, könnt ihr das einfach unter social-media-schnack.de/feedback. Dort könnt ihr Audio-Feedback aufnehmen bis zu 3 Minuten und ich spiele es sehr, sehr gerne mit in die Show hinein. Und wenn ihr Lust habt, mal selber mit mir zu reden, dann nehmt gerne mit mir Kontakt auf. Ich freue mich, danke, dass ihr da wart und schön, dass ihr dabei seid. Letzter Hinweis noch, natürlich gibt es auch eine WhatsApp. Wie heißt das Ding jetzt? Gruppe? Nein, das ist ja falsch. Ein WhatsApp-Kanal. Und dort werdet ihr immer mal wieder über die Neuigkeiten aus den Hintergründen informiert, wenn ihr dabei sein wollt. Alles Gute für euch, schöne Woche und liebe Grüße, wo immer ihr euch gerade aufhaltet. Tschüss.
Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.